Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Gabi Wutke, guten Abend. Apple will den Streamingdiensten Netflix und Amazon Konkurrenz machen. Das erste Thema in dieser Stunde. Außerdem erfahren Sie, wieso das Schauspiel Dortmund die Einladung zum Berliner Theatertreffen ausschlägt und welche Töne das erste Theaterfestival im brasilianischen São Paulo unter der Präsidentschaft von Jair Bolsonaro anschlägt.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der Apple-Konzern mit Steve Jobs derzeit immer mindestens eine Meile voraus. Nun will sein Nachfolger Tim Cook aufholen, was Netflix und Amazon äußerst erfolgreich vorgemacht haben: Filme und Serien produzieren und streamen. Das ist am Abend bekannt gegeben worden unter dem Titel It's Showtime. Markus Schuler war bei der Pressekonferenz im Silicon Valley dabei. Wie groß war dann das Brimborium in der Apple-Zentrale?
Naja, es waren einige bekannte Schauspieler im Publikum zu sehen. Das Staraufgebot hielt sich allerdings dann doch in Grenzen. Etwas peinlich und gekünstelt wirkte da der ein oder andere Auftritt von Schauspielern aus Hollywood. Das war an der ein oder anderen Stelle manchmal doch deutlich schlimmer als jede Oscarverleihung.
Das will allerdings was heißen. Aber kommen wir mal zu den spannenden Details dieses neuen Bereichs, den Apple beackern will, mit Eigenproduktionen auf den Markt kommen. Holt man dazu auch noch Konkurrenz mit ins Boot oder wie soll das Ganze vonstatten gehen? Und vor allen Dingen natürlich, wie viel Geld will man da rein investieren?
Na, zum ersten Teil Ihrer Frage, da muss man unterscheiden. Ähnlich wie Amazon wird Apple in seiner neuen TV-Plus-App auch Bezahlsender Huckepack nehmen, hier in den USA. Man kann also innerhalb der App andere Anbieter gegen eine monatliche Gebühr abonnieren. Apple erhält dann gut 30% dieser Monatsgebühr und überweist den Rest dann an diesen jeweiligen Bezahlsender. Vorteil für den Nutzer, man muss dann nicht mehr diese TV-App von Apple verlassen und die jeweilige App des anderen Senders dann starten. Und zum zweiten Teil Ihrer Frage, wie viel Geld nimmt Apple da in die Hand? Es ist wohl gut $1 Milliarde im Spiel, die da Apple in den vergangenen Monaten investiert hat. Zum Beispiel in Steven Spielberg, den bekannten Regisseur. Der dreht gerade eine Sci-Fi-Serie für den Konzern unter dem Titel Amazing Stories. Auch Reese Witherspoon und Jennifer Aniston, die stehen gemeinsam vor der Kamera für eine TV-Serie über zwei rivalisierende Morningshow-Moderatorinnen. Verglichen allerdings mit den $10 Milliarden, die Netflix zum Beispiel in diesem Jahr für selbstproduzierte Serien, Spielfilme und Dokus investiert, ist das eher ein halbherziger Start.
Natürlich interessiert es alle, die diesen Dienst voraussichtlich ab Herbst in über 100 Ländern nutzen können. Was soll das Ganze denn kosten?
Das ist die große Frage. Das hat Apple nämlich noch nicht bekannt gegeben. Da muss man abwarten. Ich vermute mal, dass man den Start des Konkurrenten Disney abwarten will, der ja auch in den kommenden Monaten mit seinem Angebot auf den Markt gehen will. Und Apple wird dann vermutlich entweder eine Abo-Gebühr verlangen, eine monatliche, dürfte so um die $10 liegen, wenn sie denn kommt. Oder eine Alternative wäre, für die einzelnen Inhalte, für die einzelnen Abrufe, sich bezahlen zu lassen.
Was ist denn Ihr Eindruck, 1 Milliarde im Vergleich zu dem, was Sie auch gesagt haben, Netflix investiert? Kann Apple aus diesem verspäteten Neuzugang tatsächlich Kapital schlagen oder ist das irgendeine Proforma-Geschichte? Da hätte man doch eigentlich viel, viel mehr Geld in die Hand nehmen müssen.
Absolut, das sehe ich auch so. Da bin ich gespannt, wie sich dieses Angebot entwickelt. Apple geht da wohl sehr vorsichtig vor und will erstmal sich so langsam vortasten. Der Konzern leidet ja unter einem großen Problem. Sein iPhone, das ist sozusagen der Cashbringer von Apple, das verkauft sich nicht mehr so gut, sowohl in Asien als auch in Europa und den USA. Und deshalb sucht man nach anderen Erlösquellen. Eine potenzielle neue Erlösquelle wäre eben solch ein Streamingdienst. Doch wenn man in diesen Markt reingehen möchte, dann muss man vermutlich doch deutlich mehr Geld in die Hand nehmen und deutlich mehr Serien anbieten, um die Zuschauer langfristig zu binden.
Das ganz Neue heißt jetzt, Sie haben es gesagt, Apple TV Plus. Apple TV gibt es ja schon seit 13 Jahren. Warum war das denn offensichtlich ein Rohrkrepierer?
Naja, Rohrkrepierer, so würde ich das vielleicht nicht bezeichnen. Dort werden aber, und da gebe ich Ihnen dann schon wieder recht, bislang Inhalte angeboten, die eben auch bei der Konkurrenz zu finden sind. Damit lassen sich die Kunden nicht binden. Netflix und Amazon, die haben bewiesen, dass man nur mit exklusiven Inhalten Kunden langfristig an sich binden kann. Und genau diesen Weg, den will Apple jetzt eben auch gehen. Und ich habe es ja schon gesagt, der Grund dafür ist einfach, das iPhone verkauft sich nicht mehr so gut, aber man versucht da auch andere Wege noch zu finden, neue Erlösquellen aufzutun. Besonders amüsiert waren viele heute, dass Apple jetzt auch eine eigene Kreditkarte anbieten will, zumindest hier in den USA.
Lassen wir uns noch mal ganz kurz auf die andere Seite schauen. Sie haben ja Disney schon erwähnt mit seinem Streamingdienst Hulu. Ist das eine ernsthafte Kampfansage an Analogproduzenten oder nochmal andersrum gefragt mit einer kleinen Wolte? Wie stehen die denn jetzt da mit Amazon, Netflix und jetzt mit Hulu? Können sie da sich dagegen stemmen?
Das wird eben sehr spannend sein in den nächsten Monaten, welcher Dienst sich behauptet. Hier in den USA ist diese Konkurrenz ja noch viel, viel größer. Sie haben die bekannten Dienste genannt, aber es gibt natürlich auch viele Bezahlsender, zum Beispiel HBO, Showtime, Stars, aber auch YouTube, die hier alle auf dem Markt sind, die Zusatz- und Bezahlangebote bieten. Dann gibt es noch Hulu, auch das gibt es nicht in Europa. Und all diese Sender, die buhlen um die Gunst der Zuschauer. Klar ist schon jetzt, leiden langfristig, werden unter die Räder kommen die analogen, die linearen TV-Anbieter, denn deren fiktionalen Inhalte, die werden immer weniger wichtig, weil die Menschen diese fiktionalen, diese gut gemachten Serien, diese Spielfilme, Dokus, die werden vor allem gesucht bei Netflix, Amazon und anderen. Und da muss man sich jetzt mal sehr genau angucken, wo sich Apple positionieren wird. Das Unternehmen sitzt auf sehr, sehr viel Geld und könnte sehr lange in diesem Wettbewerb mitmischen. Andere Anbieter sind da schon angeschlagener. Netflix zum Beispiel lebt über seine Verhältnisse, investiert unglaublich viel Geld in seine neuen Serien, in die Eigenproduktionen, aber es wirft keinen Gewinn ab und schreibt derzeit schon seit vielen Jahren rote Zahlen.
Live aus dem Silicon Valley, unser Korrespondent Markus Schuler.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das Schauspielhaus Dortmund beim Berliner Theatertreffen im Mai mit Ersan Montags Inszenierung Das Internat. Daraus wird nichts. Das ist heute Abend mitgeteilt worden, just als ebenfalls bekannt gegeben wurde, dass dem Anfang 30er als Zitat bildmächtiger Regisseur, der gekonnt mit den Ängsten der Zuschauer spielt, der Dreisat-Preis vom Medienpartner des Berliner Theatertreffens zugesprochen worden ist. Theaterkritiker Stefan Keim ist zugeschaltet. Warum bleibt diese Inszenierung in Dortmund? Was sagt, was schreibt das Theater?
Das Theater hat sich erst einmal nur sehr zurückhaltend geäußert und man konnte erst einmal mit solchen Äußerungen wie, dass man in Berlin keine Spielstätte gefunden habe, ja wirklich wenig anfangen, denn das Dortmunder Schauspielhaus gehört ja nicht zu den Riesenbühnen der Republik. Es handelt sich aber um Folgendes. Dieses Stück, das von Kritikern so stark gelobt wurde, war bei den Zuschauern nicht besonders erfolgreich. Deswegen wurde es am Ende der vergangenen Saison eingemottet. Es sollte eine Wiederaufnahme geben, aber wegen fehlender Zuschauer hat man das nicht gemacht. Das extrem aufwendige Bühnenbild, das ist eben dieses visionäre Jahr von Ersan Montag, dass er so unglaubliche optische Räume schafft. Dieses riesige Bühnenbild liegt wie ein Puzzle, so hat mir das Intendant Kai Voges gerade gesagt, aufgeteilt in 5 Containern. Man müsste es ganz neu zusammensetzen, man müsste es auch neu stabilisieren. Es ist also in keiner Weise so wieder benutzbar, wie es einmal war. Und das hätte in Berlin 7 Tage gedauert. Also 7 Tage hätte ein Theater für die Aufführungen, aber auch für die Vorbereitungen, Aufbauproben blockiert werden müssen. Und die Berliner Festspiele konnten nur 5 Tage anbieten. Und dann hat die Dortmunder Technik gesagt, das können wir nicht garantieren. Und so ist dann dieses Gastspiel abgesagt worden.
Und was sagt Ersan Montag? Der kann ja durchaus hitzig sein.
Das kann er und das ist er auch. Er hat sich also auf den sozialen Netzwerken und auch auf dem Portal Nachtkritik schon extrem ironisch geäußert und hat zum Beispiel dort geschrieben auf Nachtkritik, ich zitiere das mal, Über die tatsächlichen Gründe der Absage könne man nur spekulieren. Und da wird dieses weltpremierengewohnte Theater sicherlich aus wichtigen und richtigen Gründen seine Prioritäten gesetzt haben. Und auf Facebook schrieb er, darüber kann ich nur noch lachen. Also er ist wirklich sauer, er ist wirklich verletzt. Und interessanterweise, als ich gerade mit Kai Voges telefoniert habe, hat er gesagt, das kann ich sogar verstehen. Das ist für einen Regisseur so schrecklich. Er ist eingeladen zum Theatertreffen. Auch für Ersan Montag ist das was Besonderes, nicht nur für Dortmund. Es sollte Theater ist ja so eine vergängliche Kunst, seine Aufführung auch konserviert werden durch die Fernsehaufzeichnung. All das wird ihm jetzt genommen und es ist für alle Seiten einfach eine schreckliche Situation. Kai Voges sagte aber eindeutig, es ist kein böser Wille. Man muss dazu wissen, es hat bei dieser Produktion extrem geknirscht im Theater. Es gab dort ganz heftige Vorkommnisse. Ersan Montag, das hat er mir selber auch erzählt und bestätigt, hat Leute beleidigt, hat Flaschen auf die Bühne geworfen, hat sich ganz schrecklich aufgeführt, weil er, wie er sagt, vom Theater nicht die Bedingungen bekommen habe, die er vertraglich vereinbart hatte. Das Bühnenbild war zu spät fertig und er ist richtig ausgerastet. Also eine Chaosproduktion, die aber doch zu einem großen und wichtigen Ergebnis geführt hat. Und jetzt ist es eben da in dieser schwierigen Situation, dass sie jetzt anscheinend gänzlich verschwinden wird.
Droht da ein großes Zerwürfnis?
Ich glaube, das Zerwürfnis ist schon da. Also es ist ja auch das, was jetzt passiert ist, dass sich Ersan Montag, der übrigens, wenn ich richtig informiert bin, gerade eine Ayurveda-Kur in Indien macht, dass der sich jetzt da so böse auch äußert und auch so abfällig über seinen damaligen Arbeitgeber. Das Schauspiel Dortmund zeigt ja, wie tief eben auf beiden Seiten da auch die Verletzungen sitzen. Und ich finde das wirklich eine ganz interessante Sache. Also jetzt gar nicht nur, dass es irgendwie so ein großer Theaterkrach ist, aber wie eben teilweise solche Aufführungen zustande kommen, wie sie auch völlig unterschiedlich gesehen werden vom Dortmunder Publikum, das das Ganze wirklich weitgehend desinteressiert verfolgt hat, aber eben auch von den Kritikern und von der großen Theateröffentlichkeit, die gesagt haben, das ist eine der 10 besten Inszenierungen, dafür gibt es sogar diesen Dreisatzpreis. Das finde ich eben hochinteressant und es ist natürlich extrem schade, dass so ein streitbares und eben auch besonderes Stück jetzt eben dann doch nicht mehr gezeigt werden kann, weil es eben aufgrund von wirklich kleinen und blöden und aber auch eben realen Dingen einfach nicht geht.
Das Berliner Theatertreffen, das Schauspiel Dortmund und Ersan Montag, Stefan Keim hat uns informiert.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die letzte dunkle Woche vor Beginn der Sommerzeit, die letzte Woche im dritten Monat des Jahres, das ist wieder der Platz für Berlins Festival Märzmusik. Vor 18 Jahren im Zeichen neuer Musik gestartet, stellt es seit 2015 Zeitfragen. Für ihre Zwischenbilanz 2019 hat sich Leonie Reinicke diesen Anspruch nochmal erklären lassen.
Wir möchten gerne darüber nachdenken und ins Bewusstsein rufen, dass bestimmte Verständnisse von Geschichte basieren auf bestimmten Zeitverständnissen und dass diese Geschichtsphilosophien wiederum eine ganz starke Auswirkung darauf haben, wie wir Politik denken, wie wir Gegenwart und Zukunft denken und in diesem Komplex sich zu bewegen, mit einem sozusagen geschärften Bewusstsein darüber, dass Geschichte nicht die Aneinanderreihung von objektiven Fakten ist, sondern eine Erzählform aus einer bestimmten politischen Perspektive,
sagt Berno Odo Polzer, künstlerischer Leiter der Berliner Märzmusik. Konzerte sind hier immer von Diskussionen rund um das Phänomen Zeit gerahmt, wie etwa Zeit als politische Kategorie oder Resultat kolonialistischer Weltordnungen. In diesem Jahr richtet die Märzmusik ihren Blick auf die Geschichtsschreibung, unter anderem in dem mehrtägigen Projekt Televisions, einer dokumentarischen Medieninstallation zu neuer Musik im Fernsehen.
David Tudor likes the color TV, whereas I have almost the same relation to TV that I had originally to art.
Über 250 Berichte und Gesprächssendungen zur musikalischen Avantgarde seit den 50ern bis in die 90er Jahre werden hier präsentiert. Die Arbeiten stammen aus Fernseharchiven der ganzen Welt. Sie lassen erkennen, dass die neue Musik, genau wie viele andere gesellschaftliche Bereiche, schon immer von Ausgrenzungsmechanismen durchzogen war.
Es ist ja nicht überraschend, dass die Stereotypen, die wir in diesen im Medium Fernsehen vermittelten Narrativen finden, die sind, die unsere Gegenwart politisch sehr umtreiben, weiße Vorherrschaft, struktureller Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Transphobie, alle möglichen Formen von einer eurozentristischen oder westernzentrierten Perspektive. Und der Versuch unsererseits ist, zu einer entspannten, aber sehr ernsthaften Diskussion darüber einzuladen, was von diesen Stereotypen, von diesen Geschichtsbildern vielleicht heute überhaupt immer noch präsent ist und was wir dagegen machen könnten. He is absolutely
uninhabitable. Televisions wirft einen Blick in die Geschichte, um die Gegenwart zu verstehen. Aus ganz verschiedenen Perspektiven wiederum wurde das Phänomen Zeit in einer Arbeit der irischen Komponistin und Performerin Jennifer Walsh beleuchtet. Ihr Multimedia-Musiktheaterstück Time, Time, Time hatte gestern seine Deutschlandpremiere. Weniger in einem linearen Erzählstrang, sondern vielmehr in Form von assoziativen Feldern nähert sich Walsh der Zeitthematik.
Ich habe im Vorfeld viel darüber nachgedacht, wie Zeit gemessen und empfunden wird. Dafür habe ich mich sowohl mit Paläontologen getroffen, die Millionen von Jahren in die Vergangenheit blicken, als auch mit Wissenschaftlern vom Nationalen Physikalischen Laboratorium, die über Zeit bis zur 17. Nachkommastelle sprechen. Diese beiden Enden des Spektrums, was Zeit bedeuten kann, haben buchstäblich mein Gehirn verändert.
Dass gemessene und empfundene Zeit extrem voneinander abweichen können, ist nur einer von vielen Aspekten, die Jennifer Walsh in ihrem Stück auslotet. So reicht das Spektrum an Inhalten von modernen Effizienzstrategien durch Digitaltechnik bis hin zur Zeitepoche der Dinosaurier. Mit Stimme und Instrumenten rekonstruierten die Musiker die Geräuschwelt der urzeitlichen Lebewesen. Ähnlich heterogen wie die Inhalte war auch das Spektrum an musikalischen Stilen. Denn Walsh stand gemeinsam mit anderen Künstlern auf der Bühne, die ganz verschiedene musikalische Sprachen sprechen. In Time, Time, Time tauchen popmusikalische Elemente weder als ironische Brechung auf, noch als missglückte Anbiederung an ein der Kunstmusikszene fremdes Genre. Im Gegenteil. Ganz selbstverständlich bringt Jennifer Walsh verschiedene Spielarten dessen zusammen, was Gegenwartsmusik sein kann.
Ich versuche mit der Tatsache zu arbeiten, dass ich in der Welt bin, und zwar im Hier und Jetzt. Ich denke, wenn Improvisation und Komposition wahrhaftig frei sind, dann müssen auch alle Musiken, die uns umgeben, in die Arbeit einfließen dürfen, egal wie unterschiedlich sie sind.
Das Stück Time, 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 wie auch die Medieninstallation Televisions zeigen, dass der Begriff Musik weitaus mehr umfassen kann als die Interpretation von Partituren mit traditionellen Instrumenten. Wer also erwartet, mit der Märzmusik ein reines Konzertfestival vorzufinden, der wird sicherlich enttäuscht. Wer allerdings akzeptiert, dass Klang eines von vielen Mosaiksteinchen in einem größeren Gesamtbild sein kann, der macht vielleicht einige neue Entdeckungen.
Noch bis zum kommenden Sonntag Märzmusik in Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Chef der Berlinischen Galerie Thomas Köhler bleibt der Kultureinrichtung für weitere 5 Jahre als Direktor erhalten, wie das Museum mitteilte. Der 52-Jährige stehe auch künftig für Internationalität und Verjüngung mit einem Programm, das zeitgenössische Künstler und die klassische Moderne umfasst. Seit 2010 leitet Köhler das Landesmuseum für moderne Kunst, Fotografie und Architektur. In seiner Amtszeit stiegen die Besucherzahlen von anfangs 118.000 auf rund 172.000. Der US-Regisseur und Drehbuchautor Larry Cohen ist tot. Er starb bereits am vergangenen Freitag im Alter von 77 Jahren. Cohen begann als Autor für das Fernsehen und war unter anderem an den Drehbüchern der 60er Jahre US-Kultserie Dr. Kimball auf der Flucht beteiligt. Später wurde er mit dem Film Der Pate von Harlem und dem Horrorstreifen Die Wiege des Bösen auch als Regisseur berühmt. Der Regisseur Hasko Baumann sagte im Deutschlandfunk Kultur über Larry Cohen:
Zum einen war Cohen tatsächlich unabhängiger Filmemacher und nicht versorgt mit Geld von großen Studios, also ein True Independent sozusagen. Und er war großer Verfechter, früher Verfechter vor allem des Prinzips High Concept, was eigentlich bedeutet, die Filmidee zusammenzufassen in einem kurzen Satz. In seinem Fall halt ein prähistorischer Flugsaurier bedroht New York oder der Film spielt in der Telefonzelle oder der Böse ist der Polizist.
Ab den 90er Jahren trat Cohen nur noch als Drehbuchautor in Erscheinung. In einer Dokumentation über sein Filmschaffen sollten ihm im Jahr 2017 Kollegen, darunter Martin Scorsese und John Landis, ihren besonderen Respekt. Die Berliner Kulturverwaltung wehrt sich gegen einen Gerichtsbeschluss, wonach sie Auskunft über Details der Entlassung des ehemaligen Direktors der Stasi-Opfergedenkstätte Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, geben soll. Das Verwaltungsgericht hatte vor wenigen Tagen die Behörde angewiesen, einem Journalisten die Höhe der Abfindung und mögliche sexistische Verhaltensweisen Knabes mitzuteilen. In seiner Beschwerde gegen die einstweilige Verfügung erklärte Kultursenator Klaus Lederer, er müsse auch die Interessen Dritter und Persönlichkeitsrechte wahren, die von einer Veröffentlichung betroffen wären. Es gehe um die zugesicherte Vertraulichkeit über die Einigung mit Knabe und das Recht der Frauen auf Wahrung ihrer Privatsphäre und Anonymität. Knabe war im September nach Belästigungsvorwürfen gegen seinen Stellvertreter zunächst beurlaubt und dann im Frühjahr 2019 gekündigt worden. In Norwegen haben Forscher ein vergrabenes Schiff entdeckt, das vermutlich aus der Wikingerzeit stammt. Es liegt nach Angaben der Provinz Vestfold im Gräberfeld von Borre, rund 70 Kilometer südlich von Oslo. Auf Radaraufnahmen sei eindeutig eine Bootsform zu erkennen, erklärte die Verwaltung. Das ist ein historischer Tag, der uns bezüglich der historischen Funde einen Schritt weiterbringt, die wir in Norwegen haben, sagte Umweltminister Ola Elvestuen bei einer Pressekonferenz. Die Entdeckung werde weltweit Aufsehen erregen. Das Gräberfeld von Borre ist einer der wichtigsten Begräbnisorte Skandinaviens. Manche Gräber reichen bis ins Eisenzeitalter zurück. Gräber mit Schiffen sind allerdings äußerst selten.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Als in Sao Paulo 2014 das Theaterfestival gegründet wurde, hieß die Präsidentin Brasiliens Dilma Rousseff. Eine Linke, die während der Militärdiktatur im Gefängnis gesessen hatte. Inzwischen ist der Mann, der sie stürzte, Brasiliens Staatsoberhaupt Jair Bolsonaro, der die Diktatur verteidigt und so ziemlich gegen alle hetzt, die keine weißen, heterosexuellen, rechtspopulistischen Männer sind. Michael Lages über das Theaterfestival in Sao Paulo unter dessen Präsidentschaft.
Im Nachmittagsstau auf der repräsentativen Avenida Paulista tanzen zwischen den Autos zwei Frauen und drei Männer. Und das Jazzquartett, das sie begleitet, spielt an gegen Hupen und Motoren. So richtig gefährlich ist die kleine Show ja nicht. Denn ohnehin ist Stop and Go die Höchstgeschwindigkeit um diese Tageszeit. Und doch ist das Spektakel programmatisch gedacht, als öffentliche Störung des Alltags. Bloß nicht nachlassen, nicht sich einrichten als Opfer im Kulturkampf. Rodolfo García Vázquez, Direktor vom Theater Os Sátiros, das mitten im Kern der Metropole zu Hause ist, beschreibt die Lage.
Es gibt eine echte Gefahr für uns. Ich glaube, die Künstler sind alle in Angst und Hopefulness gibt es nicht. Er will unsere Community vernichten.
Er, das ist der neue Präsident. Alejandro Alfara, einer der erfolgreicheren jüngeren Autoren im Lande, differenziert die Angst. Physisch müsse er persönlich sich nicht bedroht fühlen. Er ist weiß, gehört zur Mittelschicht und ist heterosexuell. Die berufliche Existenz als Autor und Regisseur aber sieht auch er in Gefahr, obwohl etwa beim Festival jetzt noch keine Zensur ausgeübt wurde.
Você vê uma MIT, uma Mostra Internacional de Teatro, que até então, até esse momento, ela não foi censurada.
Aber immerhin drang durch, dass das Festival wohl etwas schmaler ausfiel unter finanziellem Zwang. D'Alfara selber bemüht sich in diesem Sommer um einen zweiten italienischen Pass. So begrüßte das Festival allabendlich das Publikum.
Bom espetáculo. Boa noite.
Então, qual seria o nosso demônio?
Und wer sind die Dämonen hier im Land, fragt der Autor und Schauspieler Pedro Vilela aus dem brasilianischen Nordoststaat Pernambuco. Und er entfesselt eine schmerzhafte Parodie auf all die evangelikalen Horrorprediger im erzkatholischen Land. Vilela war Teil der Plattform für neues brasilianisches Theater im Rahmen des Festivals. Der prominentere Regisseur Philippe Hirsch zeigt mit chilenischem Ensemble die Demokratie an sich als gefährliches Multiple-Choice-Fragespiel.
A, dos, B, uno, C, decisión, D, preferencia, E, alternativa.
Ob diese Demokratie wirklich noch Alternativen bietet? Aus Chile kam auch das aufregendste, am heftigsten beunruhigende Stück. 9 junge Mädchen hat der Regisseur Marco Laiera für ein furioses Albtraumtheater gewonnen. Sie spielen all die Schrecken der eigenen Generation durch. Sexuelle Selbstfindung und allgegenwärtige Unterdrückung in Familie und Gesellschaft bis hin zu Vergewaltigung und Tod im Waisenhaus. Lauter Greta Thunbergs aus Chile fordern da das eigene, freie, selbstbestimmte Leben ein mit prominentester Musikbegleitung. Im internationalen Teil des Festivals hat der Schweizer Milo Rau gleich 3 Produktionen zeigen können und so durchaus den Widerstandsgeist der regionalen Szene befördert. Im Zentrum aber stand die Plataforma für die heimischen Künstlerinnen und Künstler mit zahlreichen Selbstbefragungen, etwa zur Kolonialgeschichte und Geschlechteridentität. Herausragend war Isoe un Negro, das ist ein Schwarzer, die kraftvoll polemische Untersuchung über Rassismus und Widerstand mit einem furiosen schwarzen Ensemble um Regisseurin Tarina Kelio. Auch das war Teil vom Festival Markt. Mehr denn je ist das chronisch unterfinanzierte brasilianische Theater auf Partner aus dem Rest der Welt angewiesen.
Tatsächlich werden mittlerweile einige Produktionen brasilianischer Künstlerinnen und Künstler ausschließlich aus dem Ausland finanziert.
Das sagt Matthias Pees, der neben Stefanie Karp von der Ruhrtriennale zum Podium internationaler Gäste gehörte. Pees leitet das Frankfurter Künstlerhaus Musorturm und hat viele Jahre lang selber in Brasilien gearbeitet. Damals war internationaler Kulturaustausch möglich. Jetzt sieht er den, Zitat, neuen brasilianischen Faschismus an der Macht.
Das wird hier wie in Russland. Alle Errungenschaften seit der Zeit der Militärdiktatur und all diese emanzipatorischen Errungenschaften sollen zurückgeschraubt und abgeschafft werden. Hier geht es, glaube ich, konkret den Leuten an den Kragen.
Bei aller Solidarität jedoch mit dem anderen Brasilien richtet er auch den Blick aufs eigene Land.
Naja, ich glaube, es ist total wichtig, nicht so paternalistisch jetzt zu denken. Es gab durchaus auch die Äußerung von einer Kollegin, die eben gesagt hat, bitte lass mal stecken, was hier los ist. Das kommt auch bald zu euch. Das ist hier nur ein Vorbote.
Eine deutsche Stimme beim Theaterfestival in Sao Paulo, über das Michael Lages berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Über 300 Jahre war Frankreich Kolonialmacht, von Mitte des 16. bis in die letzte Hälfte des 20. Jahrhunderts. In Paris geht es in einer neuen Ausstellung um die 150 Jahre, die auf die Abschaffung der Sklaverei nach dem Sturm auf die Bastille folgten. Darum, wie Künstlerinnen und Künstler in Frankreich Menschen mit schwarzer Hautfarbe sahen und verewigten. Katrin Hondl hat für Sie schon einen Rundgang durchs Musée d'Orsay gemacht. Von Géricault bis Matisse heißt die Unterzeile der Ausstellung. Womit beginnt die Schau?
Die Schau beginnt mit einer sehr schönen schwarzen Frau. Also ein sehr beeindruckendes Bild, das auch schon viel vorwegnimmt eigentlich von dem, worum es in dieser Ausstellung geht. Also ein Frauenporträt, gemalt im frühen 19. Jahrhundert und in dem ganz typischen Stil von damals, also so neoklassisch, wie damals auch die Damen der Pariser Gesellschaft porträtiert wurden. Eine schöne schwarze Frau, also umgeben von edlen Stoffen, sitzend auf einem Stuhl. Und den Kopf hat sie ein weißes Tuch, auch ihr Körper ist teilweise bedeckt von weißem Stoff, also Dekolleté, ein Arm und auch eine Brust sind frei. Da schimmert dunkel die schöne Haut. Und naja, anmutig, ohne zu lächeln, sehr würdig begrüßt einen, also diese schöne schwarze Frau. Das Ganze ist ein Bild einer Malerin, Marie-Guimine Benoit. Und dieses Bild hieß früher, 1800 war das, Porträt einer Negerin. Später kam es in den Louvre, wo es eins wirklich der Meisterwerke ist. Da hieß es dann Porträt einer schwarzen Frau. Und jetzt hat dieses Bild endlich einen Namen, beziehungsweise die Frau darauf. Es heißt nämlich Porträt de Madeleine. Genau darum geht es in dieser Ausstellung. Also es geht wirklich darum, diesen anonymen Schwarzen in der Kunst Namen und Geschichten zu geben.
Und diese Ausstellung ist ja wohl nicht zufällig in die große europäische Diskussion um koloniale Bilder platziert worden, oder?
Da passt sie auf jeden Fall gut rein. Ob sie jetzt unbedingt deshalb da platziert ist, weiß ich nicht. Es ist nämlich so, dass eine afroamerikanische Kunsthistorikerin eigentlich so am Ursprung dieser Ausstellung ist. Denise Morrell heißt die. Die hat in New York schon mal eine sehr viel kleinere Version dieser Ausstellung organisiert. Und ihr ging es wirklich darum, was ist da eigentlich los? Also ein ganz berühmtes Bild, das natürlich auch sehr prominent jetzt in der Ausstellung vertreten ist, die Olympia von Edouard Manet. Die weiße Prostituierte. Prostituierte, die da nackt im Vordergrund des Bildes liegt. Und dahinter ist eine Schwarze, die Dienerin, die da mit den Blumen kommt. Und Denise Morell fragte sich wirklich, ja, wer ist diese Frau? Wir wissen gar nichts von ihr. Und genau darum geht es jetzt in der Ausstellung, dass man sich fragt, was waren das eigentlich für Menschen, die damals in Paris den Malern als Modelle dienten, die als Kindermädchen arbeiteten und über die man auch bis heute sehr wenig weiß, weil der Universalismus der Französischen Republik dieses Gleichheitsideal sehr hochhält, auch wenn es ein utopisches ist. Und da wurde sehr viel geforscht, da mehrere Historiker auch beteiligt waren und die eben diese Geschichten versuchen zu rekonstruieren. Und nochmal kurz auf Olympia zurückzukommen, auch die schwarze Dienerin hat jetzt einen Namen, sie heißt nämlich Laure.
Wenn es denn mit der Aufarbeitung von Geschichte immer so einfach wäre, dass man nur die Titel für Bilder verändert und damit zeigt, wie die Zeitläufe voranschreiten, dann wäre das wunderbar. Wie versucht es jetzt diese Ausstellung, die ja eben bis zu Matisse reicht?
Ja, es ist eine wirklich reich bestückte Ausstellung. Es sind, glaube ich, rund 100 Werke und eben wirklich ganz viele Meisterwerke. Ganz wichtig ist zum Beispiel ja der Kampf auch der Künstler für die Abschaffung der Sklaverei. Die Sklaverei wurde in Frankreich abgeschafft, ein erstes Mal im Zuge der Revolution 1794. Aus dieser Zeit stammt auch das eingangs erwähnte Bild der Madeleine, die wirklich schon sehr als Individuum einfach dargestellt wird von dieser Malerin. Und es geht sehr viel überhaupt um die Beziehung zwischen Maler, Malerin und Modell in dieser Ausstellung. Also es ist insofern auch wirklich eine sehr kunsthistorische Ausstellung, auch wenn der historische Kontext immer wieder auch beleuchtet wird. Als Napoleon 1802 die Sklaverei wieder eingeführt hatte, war das eine ganz wichtige Sache für die Künstler, da Position zu beziehen. Das sieht man bei Géricault, der hatte ein schwarzes Modell, der immer wieder auftaucht, ein gewisser Joseph aus Haiti, sehr prominent in der Ausstellung vertreten mit vielen Skizzen und Porträts. Und es geht dann aber auch weiter ins 20. Jahrhundert zu Schwarzen, die auch selbst als Künstler prägend werden. Josephine Baker zum Beispiel, die ja erstmal wirklich auch viele Klischees bedient hat, die aber eben auch dann eine ganz wichtige Figur wurde, auch für die Bürgerbewegung in den USA. Also es ist wirklich eine Emanzipationsgeschichte, die auch erzählt wird.
Mit welchem Eindruck haben Sie denn das Musée d'Orsay verlassen?
Es ist so, dass man tatsächlich die Augen geöffnet bekommt in dieser Ausstellung für, ich könnte jetzt mal sagen, die Schattenwesen der Kunst. Es gibt da so ein Bild, das ich ziemlich frappierend fand, obwohl es gar nicht so prominent hängt, ein Banjo-Spieler von Pierre Bonnard. Und dieser Musiker erscheint auf diesem Gemälde tatsächlich wie so ein gesichtsloser, aber enormer Schatten im Vordergrund. Im Hintergrund sieht man weiße Menschen im Publikum irgendwie sehr fratzenhaft. Dieses Bild zeigt für mich eigentlich, worum es da geht. Es werden wirklich Menschen aus dem Schatten geholt. Und am allermeisten hat mich wirklich berührt, eine 84-jährige Frau zu treffen, Catherine Dubois. Die hatte als 12-jährige Modell gesessen für Henri Matisse in Nizza. Also Matisse hatte die damals auf der Straße angesprochen, weil sie für ihn den Typ der Martiniquaise verkörperte, also von der Karibikinsel Martinique. So hat er dann auch die Porträtzeichnungen benannt, die jetzt in der Ausstellung hängen, leider aber noch ohne den Namen Catherine Dubois. Darüber war sie ein bisschen schockiert, aber die Kuratoren wollen das jetzt nachholen. Kurz gesagt, es ist wirklich eine Ausstellung, bei der man sich fragt, warum sie erst jetzt kommt, warum diese Schattenwesen erst jetzt zu ihrem Recht kommen.
Schwarze Models von Géricault bis Matisse. Die Ausstellung im Pariser Musée d'Orsay ist von morgen bis zum 21. Juli zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Das Feuilleton als Einführung in die Mediennutzung, von der Oper bis zu Twitter. In der Welt stellt Manuel Brug anhand einer Inszenierung einer Oper mit dem Titel Schloss Dürande von einem gewissen Ottmar Schöck am Theater Meiningen die Frage, ob man Opern entnazifizieren kann. Einfach scheint es nicht gerade zu sein. Brugs Fazit lautet, das nicht nur üble, sondern auch schlechte Libretto hatte ein glühender Nazi verfertigt. Zu retten, findet Brug, ist dieser dröge Dreistünder nicht. Da wälzt sich, heult sich, da schwulzt, gleichzeitig bleibt der Melodienstrom trocken, die Affekte zünden nicht. Während es hier, glaubt man Manuel Brug, am Stück liegt, dass die Affekte nicht zünden, liegt es bei anderen Musikereignissen an uns, den Hörerinnen und Hörern, behauptet zumindest die Performance-Künstlerin Marina Abramovic und bietet an der Alten Oper Frankfurt Kurse an, um dem Publikum den oberflächlichen Wunsch nach Tiefe zu erfüllen. Motto: Entschleunigen Sie gefälligst. Sibylle Anderl hat sich für die FAZ im Selbstversuch der Abramovic-Methode ausgesetzt. Die, so Anderl, setzt sozusagen vormusikalisch an. Unser Leben ist schwierig und hektisch, erklärt Abramovic, und wenn wir in ein Konzert gehen, nehmen wir all diese Last mit. Dies verbaue es uns, mit allen Sinnen vor Ort zu sein und die Kunst wirklich aufnehmen zu können. Dafür sei Einkehr und Konzentration notwendig. Die meisten gehen aber weder in die Oper noch in die Alte Oper, sondern sitzen vor einem Bildschirm und streamen. Tobias Sedlmayr ist in der NZZ zwar nicht wirklich begeistert von einem neu zu streamenden Serienremake von Fritz Langs Klassiker M, eine Stadt sucht einen Mörder, stellt aber fest, es wird wieder groß gedacht in der deutschen Serienlandschaft. Epische Stoffe werden in die Hand genommen und Genres wie Krimi, Historie oder Science Fiction neu gedacht. Und die Süddeutsche hat Netflix-Chef Reed Hastings im Interview, der erfrischend kurze Antworten zu geben vermag. Wird es irgendwann Werbung geben? Nein. Live-Sport? Nein. Wir sind nicht Live-Sport, News, Virtual Reality. Da haben wir schon fast alle Medien unserer Tage beisammen. Fehlen nur noch Bücher, Twitter und das Umbenennen von Städten. Eine kleine Geschichte der umbenannten Städte erzählt Mathieu Braun in der Welt. Er findet, Nur-Sultan ist doch ein schöner Name und erläutert, während in Deutschland seit längerem über die Änderung von Straßennamen mit kolonialer Geschichte debattiert wird, hat Kasachstan mal eben seine Hauptstadt umbenannt. Der neue Name ist nicht nur der Vorname des scheidenden Präsidenten, sondern bedeutet auch noch strahlender Herrscher. Die Umbenennung von Städten, erklärt Braun, folgt meist politischen Motiven, die jedoch vielfältig sein können. Symbolischer Akt der Unterdrückung oder Befreiung, sowjetische Propaganda, antikoloniale Unabhängigkeitsbestrebungen oder, wie aktuell in Kasachstan, schnöde Egomanie eines Einzelnen. Das Medium für egomanische Einzelne ist und bleibt aber Twitter. Nein, hier geht es nicht um Donald Trump, wir sind schließlich im Feuilleton. Und in unserer kleinen Medienkunde fehlt ja noch die Literatur. Aurélie von Blasekowitsch berichtet in der Süddeutschen, wie längst verstorbene Autoren auf Twitter zum Leben erwachen. Wussten Sie zum Beispiel, dass Thomas Bernhard twittert? Dabei ist der Mann gestorben, längst bevor etwas wie Twitter auch nur hätte gedacht werden können. Trotzdem gibt es Bernhard-Tweets und die lesen sich wie für den Kurznachrichtendienst gedrechselt. Ich bin in die Kunst hineingeschlüpft, um dem Leben zu entkommen. Oder der Briefträger geht mir auf die Nerven. Die Post bringt nichts als nur Lächerlichkeiten ins Haus, die verärgern. Haufen von dumm bedrucktem Papier, als handle es sich bei dem Empfänger um einen Idioten. Immerhin, Briefträger gibt es immer noch, das Medium Brief auch, gerade noch. Der Süddeutschen ist übrigens zu entnehmen, dass auch Shakespeare, George Orwell, Mark Twain, Sylvia Plath, Oscar Wilde und Emily Dickinson twittern. In den Buchhandlungen taucht gerade ein Buch mit dem Titel auf, 100 Dinge, die du nach dem Tod auf keinen Fall verpassen solltest. Wie es aussieht, gehört Twittern unbedingt dazu. Zumindest, wenn man Autorin ist oder Autor. Damit wir unsterbliche Sätze auf den Bildschirm bekommen, wie Thomas Bernhards zeitlose Wasserstandsmeldung, der Pegel des Stumpfsinns steigt.
Nach Hans von Trotters Kulturpresseschau wünscht Gabi Wuttke eine gute Nacht.